Klar, versaut uns Corona allen die Laune. Ich habe aber keine Lust mehr auf Jammerei, sondern suche Geschichten, die uns beflügeln statt herunterziehen. Die Menschen, die uns inspirieren, statt mit ihrer Angst zu lähmen. All die bunten Farbtupfer, die die graue Langeweile der Einschränkungen unterbrechen. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Ich bin Radioreporterin und Schriftstellerin. Und ich spreche in meinem Podcast mit Menschen, die sich eben nicht lähmen lassen, sondern einfach loslegen. Mit einer Opernregisseurin, die nicht mehr inszenieren kann. Einem Wirt ohne Gäste. Einem Schriftsteller ohne Lesung. Menschen, die komplett umdenken müssen, dabei aber auf die besten Ideen kommen. Wie sie das gemacht haben und was für kreative Ideen sie für uns alle haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Die Storymacherin. Kreativ durch die Krise. Der erste Gast in meinem Podcast ist Ludwig Knoll. Ludwig Knoll ist Winzer und Visionär und führt zusammen mit seiner Frau Sandra das renommierte Weingut am Stein in Würzburg. Er bewirtschaftet seine Reben nach biodynamischen Kriterien, das heißt, die Trauben wachsen im Einklang mit der Natur. Er experimentiert beim Ausbau der Weine, vergräbt zum Beispiel Amphoren, damit der Wein dort in Ruhe reifen kann. Und er organisiert im Sommer ein einzigartiges Musikfestival auf seinem Weingut. Wie Ludwig Knoll kreativ und kraftvoll durch die Krise geht, darüber habe ich mit ihm auf seinem Weingut gesprochen. So, was hast du da im Glas?
Oh, ich habe jetzt gerade eine Winzscheurebe eingeschenkt. Das ist so eines meiner Lieblinge. Ein Freakwein.
Ja, wir, Ludwig, sitzen hier zusammen in deiner Vinothek. Ja? Mhm. Das ist ein fantastischer Blick über ganz Würzburg. Man sieht das Schloss hinten in der Ferne. Ja. Es ist fast, als würde es schweben über den ganzen Lichtern. Und ich habe hier eine Flasche Wein. Und
auf der anderen Seite die Weinberge.
Auf der anderen Seite die Weinberge. Ja. Und ich habe hier eine Flasche Wein und da ist ein Zitat drauf, wenn du das vielleicht mal vortragen kannst.
Ach, weia, ohne Brille wird es schwierig, du. Aber sich auf den Weg machen, neugierig entdecken, manches wagen, aus der Reihe tanzen, mit dem Leben wachsen.
Da ist jetzt direkt meine erste Frage, ist das eure Philosophie hier, ist das euer Motto?
Da steckt viel drin, ja, da steckt viel Erfahrung drin, da steckt viel Lebensfreude drin. Da steckt die Familie drin, die Kinder, da steckt viel Leidenschaft drin. Und natürlich haben wir hier Fragmente unseres Tuns auch hier verwirklicht auf dem Etikett. Ja.
Was ist so das Wichtigste, was du da aus der Reihe tanzen, was wagen? Was ist das, was denkst du, ist das Wichtigste?
Oh, ich glaube, eines der schlimmsten Dinge ist, die uns in der Gesellschaft begegnen, diese Konformität, dieses sich nicht trauen. Und eines der wichtigsten Lehren, die ich unseren Kindern in der Erziehung wieder auf den Weg gegeben habe, Regeln sind dazu da, damit ihr sie durchbrechen könnt. Ihr müsst nur mit den Konsequenzen auch leben können. Aber man muss es immer mal versuchen, aus der Reihe zu tanzen und um sein eigenes Ich zu suchen, um es zu stärken. Und auch nur mit dieser Erfahrung kann man dann an seinem Leben wachsen und auch eigene Zielsetzungen, die nachhaltig und wahrhaftig sind, auch verwirklichen.
Tanzt ihr hier ein bisschen aus der Reihe mit eurem Weingut?
Na klar, das wollen wir schon immer. Ja, so ein bisschen Revolution ist in jedem jungen Menschen. Und gut, ich darf mich nicht mehr dazu zählen zu den Jungen, aber man fühlt sich so alt, wie man, oder man ist so alt, wie man sich fühlt, sagt man auch gerne. Und ich glaube, dass es wichtig ist, seine eigenen Ziele auch erstmal zu kreieren, zu suchen und nicht irgendwo aus einer Marketinglücke heraus zu filtern, sondern wirklich die ureigenen Ziele auch zu suchen. Und da gehört es schon auch dazu, mal aus der Reihe zu tanzen, eigenes zu machen. Und in der Vergangenheit waren es doch viele Sachen, die vielleicht für den einen oder anderen etwas unkonventionell erschienen und im Nachhinein aber durchaus auch mit, ja, manches mit Misserfolg, aber vieles für uns persönlich auch dann mit einer eigenen Linie gekennzeichnet werden konnte.
Also ganz konkret, ihr habt dann umgestellt von konventionellen Weinbau auf biodynamischen.
Zum Beispiel, ja. Oder auch vorher noch. Also wir haben das Wir haben vor über 30 Jahren ein Weinfest hier kreiert mit Hip-Hop-Musik, ja, sogar die Anfänge der Hip-Hop-Musik. Damals war es echt, das war ja fast eine Sünde hier. Die Blasmusik gehört zu einem Weinfest. Das ist ein traditioneller Ort und bei uns ging es schon anders ab. Wir haben hier ein Festival daraus etabliert. Das hat mittlerweile ein unglaublich gutes Standing, ist weit über die Grenzen Frankens oder auch Bayerns hinaus bekannt. Das ist auch ein bisschen aus der Reihe getanzt. Klar, die Umstellung auf den Öko-Weinbau, auf die Biodynamie, der Versuch auch die Architektur mit in den Wein einzubeziehen, die Formenschönheit, die Eleganz, aber auch die Genussfreude an Plätzen zu kreieren, die Atmosphärisches bieten.
Das merkt man total hier. Also man muss sich nur umschauen, gerade hier in der Vinothek.
Das Weinwerk ist, nennen wir sie.
Ja, das ist von einem Architekten oder habt ihr euch das so ausgedacht?
Nee, das ist schon natürlich ein Entwurf von einem Architekten. Ja. Aber das Interessante war das Kollegium zu der Architektur. Der Architekt oder die Architekten kamen zu einer Weinprobe hierher. Wir haben so einen kleinen Wettbewerb draus gemacht mit einigen verschiedenen. Und ich habe in der Weinsprache das erzählt, was uns wichtig ist, bezogen auf die einzelnen Weine. Und die Architekten mussten diese Weinsprache in Form und in Funktionalität umsetzen. Und das hier war, der jetzt auch verwirklicht ist, ist 1:1 schon im Entwurf der puristischste Entwurf gewesen. Und mir hat das so gut gefallen. Und auch die Durchführung mit den Architekten war eine großartige.
Das heißt, deine Weinsprache, wie sieht man das hier? Was ist hier die Weinsprache?
Ja, wir wollten weg vom Verspielten, ja, so dieses, ja, diese Weine, die alles zeigen wollten, die sowohl Boden, aber auch Frucht und dazu noch etwas Mineralität und trotzdem Everybody's Darling sein wollten, das wollten wir nicht mehr haben. Wir wollten Weine machen, die extrem puristisch sind, ja, die Terroir zeigen. Und da war es einfach wichtig, diese Materialien auch ausschließlich zu verwenden. Und hier sieht man ein sehr einfaches, ausschließlich kubisches Gebäude mit Holz, als Holzlamellenfassade außen dran, Glas und Beton. Mehr ist hier nicht, ja, an Materialität. Aber diese sind so feinfühlig eingesetzt, dass es eine sehr schöne Ästhetik miteinander auch ergibt. Mhm. Aber eben nicht, weil irgendwelche Verbindungen geschaffen wurden zwischen Alt und Neu und man sich bemüht hat, sondern nein, es ist ein ganz klassischer Körper hier.
Weil du sagst, puristische Weine. Ein Kritiker hat geschrieben, dass man deine Weine auch nicht einfach so trinkt. Die erfordern Aufmerksamkeit, Konzentration, Achtung, Achtsamkeit. Ist es das auch, was du erreichen willst?
Ja, jeder einzelne Wein hat eine Aussage. Und ich mache die Weine nicht des Konsumenten willen, sondern des Weines willen. Der Wein wächst an einem Standort und ich lasse mir auch lange Zeit, oder mir auch lange Zeit, es zu verstehen, warum er dort in welcher Intensität wächst und warum welche Frucht oder auch welche Würze bei diesem Wein herauskommt. Die Bodengebundenheit ist eine sehr wichtige. Meist sind die Weine auch sehr karg. Also sie erzählen schon ein Lied ihrer Herkunft. Das liegt auch in der biodynamischen Wirtschaftsweise. Sie sind mit Sicherheit, müssen sie aus ihrer eigenen Kraft heraus ihre Nährstoffe auch tief aus dem Boden herausholen. Und damit sind es eben nicht diese üppigen Gaumenfreuden, sondern eher die Kargen, an die man sich erstmal herantrinken muss. Aber umso länger man sich mit ihnen beschäftigt, umso mehr können sie einem auch erzählen, weil sie halt doch sehr komplex sind und weil der Inhalt sehr vielschichtig ist.
Was erzählt dir diese Flasche, die wir jetzt gerade hier vor uns haben? Was haben wir da?
Ja, das ist natürlich einer meiner Lieblinge. Das ist Vinz Scheurebe. Vinz, das ist, unsere Kinder stehen hier Pate. In dem Fall ist es unser Sohn, der Vinzenz, der für sehr viel Wildes und Raues und Unzähmbares steht. Und genau das wollen wir auch in dem Wein. Alte Reben, uralte Reben sind das. Und die Rebsorte Scheurebe ist ja eigentlich eher so viele sagen da Damenwein dazu, wenn sie in ihrer süßen Variante auch noch genommen, ausgebaut wird. Aber wir sind hier eher auf der ganz kargen, puristischen, unglaublich trockenen Variante, eher so ein Puy-Fumé-Style, wenn man ihn von der Loire her kennt. Also die Würze steht im Vordergrund. Aber hier ist alles naturbelassen bei dem Wein. Das ist eine Spontanflora, das heißt, wir setzen auch natürlich auch keine Reinzuchthefe zu. Das ist eine sehr geringe Erntemenge dabei. Der Wein ist im Betonei ausgebaut, liegt da über ein Jahr lang auf der eigenen Hefe, hat also auch wirklich viel Zeit, bis er dann mal auf die Flasche gezogen wird und dann auch noch unfiltriert. Also nicht, dass er irgendwie noch geschönt wird oder dass ihm irgendwas weggenommen wird, was er zu seinen Lebzeiten eben aufbauen konnte. Und so mag ich's. Weine, die Erziehung der Weine, das ist ja auch so eine, gerade wenn man über Kinder und Wein redet, ganz, ganz viele Ähnlichkeiten. Ja, man muss versuchen, sie möglichst eigenständig laufen zu lassen und nur dann einzugreifen, wenn es wirklich existenziell wird. Aber ansonsten muss man oder darf man auch sehr viel akzeptieren, weil es später wenn der Wein dann abgefüllt ist, immer etwas genommen hätte, wenn man da eingegriffen hätte. Mhm. Die schönsten Weine, die wir machen können, sind die, wo wir die Finger davon lassen.
Und das war auch so ein Prozess mit dem Biodynamischen, oder? Da musste man auch erstmal hinkommen, ja. Oder? Also ja, ja. Wie war das, dass du dann plötzlich gesagt hast, da will ich jetzt gar nichts mehr machen, ich will meine Kinder, meine Weine jetzt in Ruhe lassen oder die Natur unterstützen?
Als Heißsporn ist man natürlich immer sehr ungeduldig, ja, und möchte eben alles sofort in den richtigen Maßen, am richtigen Geschmacksbild haben. Und das hat mir selber ein bisschen Sorgen gemacht tatsächlich, weil ich war nie geduldig genug, auch den Weinen zuzuhören. Und erst als ich gemerkt habe, dass das Höher, Schneller, Weiter uns nichts mehr bringt und dass die Stellschrauben, wo ich versucht habe zu drehen und hier noch ein bisschen und da noch etwas und schon im Weinberg der Einsatz von verschiedenen Mitteln, im Keller ging es dann weiter und vielleicht da noch ein bisschen was an Schönung und dort.
Wie es andere Winzer auch machen.
Ja, wie es im konventionellen Weinbau üblich ist. Das ist eine Spirale, die man sich hineinbegibt und jede Stellschraube, die wir versuchen zu drehen, hat einen Nebeneffekt an so vielen anderen Stellen, wo was schlechter wird. Und meistens sind es dann auch nur kurzfristige Veränderungen, die man herbeiruft und langfristig ist es keine Verbesserung. Merkt man irgendwann, oder ich habe das gespürt, dass die Natur viel weiter ist, dass der Respekt vor der Evolution, was sie alles in ihrem langen, millionenlangen, jahrelangen Leben an Erfolgen und Misserfolgen in ihrem genetischen Gedächtnis gespeichert hat, ist natürlich viel mehr Erfahrung, als wir in unserer kurzen Lebenszeit überhaupt geben können. Auch wenn wir ein kognitives Verständnis haben, so sitzt doch in den pflanzlichen Genomen auch schon viel Erfahrung drin. Und die Akzeptanz, das zu sehen und das auch zu nutzen, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zu gehen und die natürlichen Rhythmen mit einzubeziehen, die energetische Ebene mitzunehmen und dann eben mit einer Gelassenheit auch die Weine von innen heraus reifen zu lassen, das bringt uns die biodynamische Wirtschaftsweise. Und das war für mich auch der Zugang, der diesem Heißsporn Ludwig irgendwann dann auch ein bisschen runtergekühlt hat und mit den positiven Erfahrungen aus dieser Wirtschaftsweise auch mehr Zufriedenheit gegeben hat.
Wir sind ja heute durch den Weinberg gegangen und haben die Pflanzen gesehen, die Reben gesehen. Jetzt sieht man nicht so viel, es ist ja Herbst, Winter, aber wir haben...
Du musst nur richtig hinschauen, ja, da sieht man noch eine Menge.
Das stimmt, ja, klar, einige Trauben hingen noch.
Ja, nicht nur die Trauben, auch man erkennt viel im Boden, man erkennt ja viel auch am Holz. Ein Erscheinungsbild eines Weinbergs zeigt sich zu jeder Jahreszeit.
Das stimmt. Und du hast zwei Spaten dabei gehabt und hast einfach mal so ein bisschen den Boden aufgebrochen. Und da hat man wirklich gesehen, der Boden, der ist total lebendig. Also ganz anders vielleicht auch als andere Böden. Oder?
Was naja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass im Biodynamischen alles so viel besser ist. Ja? Es ist sicher die Herangehensweise, die respektvoller der Natur gegenüber ist und ich glaube, dass das der einzig langfristig auch haltbare Weg ist. Ich glaube natürlich, dass sich unsere Böden schon ein Stück weit unterscheiden, weil die Fruchtbarkeit im Boden selbst erarbeitet werden muss. Hier ist viel mehr Flora und Fauna vorhanden, eine bessere Struktur des Bodens, viel mehr Durchwurzelungen, viel mehr Insektengänge, die wir finden können. Und dadurch haben wir eine höhere Wasserhaltekapazität und natürlich auch ein gewisser Nährstoffe, die vorhanden sind. Aber die Rebe muss sie sich selbst erarbeiten. Die Wurzeln müssen sie sich erschließen. ganz anders wie im konventionellen, wo ich mit Kunstdüngung einfach oberflächlich oder mit Betropfungen von Wasser oberflächlich der Rebe quasi am Tropf hängend intravenös die Nährstoffe zuführe.
Mal schön zuballern.
Ja, einfach zuballern, zudröhnen. Und da kommt natürlich was Dickes, Mächtiges bei raus. Ja, aber hat weder Abwehrkräfte noch Durchhaltevermögen. Das hat keine Kondition und kein Alterungspotenzial. Da muss man schon auch in die alte Wirtschaftsweise hineingehen. Und ich will aber auch nicht sagen, dass die biodynamischen Weine die einzig wahren sind, ja, sondern es gibt die Winzer, die mit guter fachlicher Praxis auch im Konventionellen diese Werte schon lange kennen.
Und auch nicht so viel spritzen und auch sagen, genau, sie achten die Natur, machen nur das Nötigste.
Weil wir arbeiten alle in der Dauerkultur und wir wollen in 100 Jahren auch noch das tun. Und mit dieser Erfahrung ist man im Weinbau auch schon aufgewachsen.
Wie erklärst du denn jetzt Menschen, die jetzt wirklich gar keine Ahnung von Biodynamie haben, was ist da der Unterschied zu Bio? Ist das ein Bio Plus? Vielleicht kannst du es ganz kurz, ich weiß nicht, ob man das kurz erklären kann, was ja, das mehr ist. Ist man mehr im Einklang mit den... Mit Himmel und Erde. Also wie kann man das sagen?
Ah, das hört sich sehr esoterisch an und mystisch. Ich glaube, wichtig ist, dass man diese Mystifizierung da rausnimmt aus der ganzen Geschichte. Das ist schon auch eine ernsthafte Entwicklung. Natürlich ist auch viel Glauben dabei, aber wenn man es in wenigen Worten fassen mag, dann beschäftigt sich die biologische Landwirtschaft mit den stofflichen Substanzen im Boden, wie wir eben auf industrielles, auf synthetisch vom Menschen erdachtes verzichten können. Im biologischen Landbau nutzt man nur Mittel, die Natur kennt. Ja? Und das ist ja auch eine gewisse Logik. Nur das, was die Natur kennt, konnte sie auch schon in ihrer langjährigen Erfahrung einbauen. Ja? Was sie nicht kennt, ist die Gefahr groß, dass eine Nebenwirkung auftritt, ja, oder vielleicht eine Nebenwirkung der Nebenwirkung, die wir jetzt überhaupt nicht einschätzen können. Aber die letzten 100 Jahre haben wir so viel Fehler gemacht, dass wir immer wieder die konventionellen Spritzmittel verboten haben, weil es dann doch letztendlich zu Anreicherungen und Schäden kommt. So, die biologische Landwirtschaft hat das schon mal ausgeschalten und es ist auch gut so. Aber es bleibt nur das Stoffliche, ja. Die biodynamische Landwirtschaft beschäftigt sich auch mit der energetischen Ebene, mit den natürlichen Rhythmen, wann man am besten welche Arbeit macht, wie der Kreis zwischen Mensch, Tier, es ist ja auch eine anthroposophische Wirtschaftsweise und der Mensch spielt dann eine ganz wichtige Rolle dabei, wie man diesen Energiekreislauf auch in sich schließt. Und dazu gehört auch die Zufriedenheit des Menschen, mit der man etwas tut. Und auch der der Nutzen, dass man eine Pflanze als Lebewesen begreift, ja. Für uns sind oftmals nur der Mensch das eigentliche, ja, gehobene Lebewesen, dann bei den Tieren kann man ja auch noch einen Common Sense rumlegen, dass es lebt, ja, bei einer Pflanze, da sagen viele schon, okay, naja, ist das wirklich Leben? Steiner, das ist der Begründer der Biodynamie, geht sogar so weit, dass er dem Gesteinsreich ein Leben und auch eine Seele zuordnet. Das muss man erstmal schlucken.
Ja, da steigen halt viele Menschen auch aus.
Da steigen manche aus, aber wenn man wirklich mal sich damit beschäftigt und dann auch die Reaktionen der Landwirtschaft oder der Pflanzen sieht, dann merkt man, dass wir Menschen einfach andere Sensoren, andere Sensibilitäten haben als frei bewegliches Wesen. Eine Pflanze, die fest am Standort gebunden ist, hat natürlich viel mehr Reaktionen auf die natürlichen Rhythmen, aber sie kann auch sehen, schmecken, riechen, nur auf ganz andere Art, mehr mit Botenstoffen, als wir Menschen es verstehen.
Das heißt, du gehst dann auch im Mondschein raus und säst oder bringst was an? Oder?
Nein, im Mondschein machen wir was anderes. Also wir sind jetzt keine Dogmatiker, ja. Natürlich schneiden wir unsere Reben so, wie es jeder andere auch schneidet, aber wir nehmen halt dann die Fruchttage im Mondkalender und schneiden unsere besten Anlagen an diesen Fruchttagen oder versuchen auch die besten Anlagen an den besonderen Tagen auch zu ernten.
Wann sind die Fruchttage?
Das kann man Maria-Thun-Kalender nachschauen. Das ist natürlich abhängig von Planeten, vom Mondstand auch immer. Aber es gibt doch jeden Monat 6, 7 ordentliche Fruchttage. Die Rebe gehört zu den Fruchtpflanzen. manchmal sind es auch die Wurzeltage, die man nutzt, ja, wenn man eben besonders mineralische Weine machen will, wo es eher auf die Verbindung zwischen Boden und Traube ankommt. Mhm. Also da braucht man ein bisschen Erfahrung auch dazu.
Mhm. Aber es sind auf jeden Fall teilweise magische Orte, die du da in deinen Weinbergen auch hast, die kleinen.
Ja, das liegt auch an der Lage Stettener Stein, in die wir uns verliebt haben, eine dramatische Lage, die wie so ein Hohlspiegel über dem Main liegt. Der Main macht eine sehr schöne Windung und da hat er diesen Felsen herausgefräst und hoch über dem Felsen, der hat etwa 50 Meter Höhe, schmiegen sich dann die Weinberge sehr steil ran. Ganz karg, der Boden, vielleicht 20, 30 Zentimeter Bodenauflage, unglaublich steil, alles Handarbeit und zwischen den paar Weinbergshütten. Wenn man da drin steht und den Sonnenaufgang betrachtet, dann ist das schon ein erhebendes Gefühl.
Und das gibt dir vielleicht auch Kraft. Also ich sage das, weil wir uns ja im besonderen Jahr befinden dieses Jahr. Das ist ja ein Jahr, was irgendwie auch noch nie da gewesen ist mit dieser Corona-Pandemie. Klar. Wie hat euch da die Krise getroffen?
Ja, kalt, muss ich sagen. Wir sind mit vielen Aktivitäten, natürlich, wir erzeugen qualitativ hochwertige Weine, damit sind wir auch in der hochwertigen Gastronomie viel vertreten. Als der Lockdown war, hat gerade die Gastronomie natürlich nichts mehr bestellen können. Wir sind viel im Export, da war auch sofort bei Null angelangt. Und der Lebensmitteleinzelhandel, der einzige Bereich, der Zuwächse hatte, mit dem haben wir eigentlich wenig zu tun.
Mhm. Also euren Wein gibt es nicht im Supermarkt, sondern einfach...
Unseren Wein gab es nicht im Supermarkt. Wir haben tatsächlich jetzt auch in diesen Tagen gesagt, okay, da müssen wir oder wir wollen natürlich auch den Wein, den wir erzeugt haben, auch präsent und in Präsenz zeigen. Und im Bio-Supermarkt gibt es ihn bei Basic oder Ebel oder bei Teegut. Das sind schon auch Plätze, wo wir jetzt vertreten sind. Notwendigerweise, weil viele andere Quellen auch die Weine nicht abnehmen können.
Aber es hat euch kalt erwischt quasi.
Ja, aber man kann es auch, wir haben da noch kreative Momente gehabt, ja. Natürlich, die Saisonarbeitskräfte durften nicht ins Land, wurden ja, die Gründe muss man auch erst verstehen, die Ländergrenzen innerhalb der EU zugemacht, und obwohl auf verschiedenen Seiten der Grenzen gleichwertige Corona-Entwicklungen waren. Aber das mal nur nebenbei bemerkt. Die Saisonarbeitskräfte konnten nicht rein. Wir konnten auch die Arbeiten im Weinberg dann nicht zeitgerecht verrichten. Und dann kam uns die Idee, dass natürlich aus der Gastronomie, wo viele Menschen eben auch arbeitslos sind oder in Kurzarbeit waren, ob wir da nicht einige rekrutieren können. Und haben zusammen mit dem VDP die Aktion Sommeliers Hand in Hand mit den Winzern gestartet. Und wir haben auch hier ein schönes Gästehaus. Und dieses Gästehaus war dann die WG1 quasi für die Sommeliers. Das waren also insgesamt acht Jungs und Mädels waren hier aus tollen Häusern aus der ganzen Republik, aus Hamburg, aus München, aus Amsterdam, aus Düsseldorf. Und
waren einfach auch mal die Praxis dann wollten.
Genau. Und waren dann 6 Wochen bei uns und wir haben sie erstmal erstmal das Arbeiten im Steilhang lernen müssen. Mama Mia, nach dem ersten Tag, die waren alle fertig und haben geschlafen wie ein Ratz. Aber sie waren angefixt und man hat gemerkt, sie haben richtig Lust bekommen, da auch mal an die Grundlagen ihres, als Sommelier haben sie auch viel mit Wein zu tun, aber ihres Handwerks, dass sie da ein bisschen mehr erfahren. Und das war eine tolle Zeit. Die waren unglaublich fleißig, haben uns da echt den Arsch gerettet, hätte ich es fast gesagt.
Wie lange waren die da? 8 Wochen? Oder?
Ja, also die meisten waren 6 Wochen, ein paar waren etwas länger. 8 Wochen, haben dann auch mal einen Wechsel zwischendrin noch gehabt. Mhm. Das war toll und jeden Abend waren wir zusammengesessen und haben verschiedenste Weine verkostet. Und das war also wirklich eine dicke Freundschaft, die sich da auch daraus entwickelt hat. Also so, dass von den 8 Sommeliers tatsächlich einer jetzt eine Lehre anfängt bei uns als Winzer, ein anderer studiert Weinbau. Also da haben wir ein Saatkorn säen können, ja.
Da seid ihr kreativ gewesen in der Krise.
Ja.
Wie habt ihr es sonst abgefangen, die Krise?
Ja, wir haben natürlich eine Sache uns schwer getroffen. Wir haben ein Festival hier, das Wein am Stein Festival, mit vielen tausend Besuchern im Jahr.
Ein ganz renommiertes Musikfestival, genau, das du gegründet hast.
Mhm. Und ja, über 30 Bands spielen hier. Also es ist auch ein Leckerbissen für die Musikfans. Und das hat uns selber sehr traurig gemacht, dass wir es dann absagen mussten. Letztendlich war unglaublich viel Aufwand, weil wir es zweimal verlegt hatten, immer die Hoffnung hatten, dass wir es doch machen konnten. Natürlich war das ganze Festival geplant. Die Bands in dem Format, wie wir sie hier haben, die muss man Jahre vorher buchen und da waren alle Verträge auch schon fixiert. Aber glücklicherweise konnten wir alles mit in das nächste Jahr nehmen, in der Hoffnung, dass 2021 das dann wieder möglich sein wird.
Aber gut, das sind ja auch Einbußen, die ihr habt. Das ist ja auch wirtschaftlich jetzt nicht leicht.
Das war schon auch ein dicker Brocken. Aber wir sind Winzer und Winzer sind gewohnt, auch mit Unbillen in manchen Jahren umzugehen. Und da ist so eine Pandemie eines der kleineren Übel. Wenn ein Frost kommt, wenn ein Hagelschlag kommt, dann kann die ganze Ernte innerhalb weniger Stunden kaputt gehen. Und davor muss man auch gewappnet sein und entsprechenden Ressourcen aufgebaut haben.
Ja, mir hat mal eine Winzerin erzählt, die Natur ist echt ein fieser Chef.
Also ja. Ja, das ist so. Aber es gibt eben auch die anderen Jahre, die einfach nur dankbar sind. Und das muss man sagen, war 2020 so bei uns, dass wir, obwohl Frost im Frühjahr da war, am Ende doch eine Ernte nach Hause holen konnten, für die wir extrem dankbar sind. Gesunde Trauben von vorn bis hinten, großartige Qualitäten, auch in einer ausreichenden Fruchtbarkeit. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir jetzt im Keller auch den Grundstock liegen haben, um da aus der Krise zu kommen.
Mhm. Aber ich finde, bei dir merkt man, dass du auch immer noch optimistisch einfach bist. Trotz Krise, du lässt dich jetzt nicht unterkriegen.
Also wenn wir Menschen nicht mehr optimistisch sein können, wie wollen wir dann leben, oder? Das ist doch immer ein lachendes Auge dabei.
Mhm.
Trotzdem, vielleicht an dieser Stelle mag ich gerne anmerken, die Pandemie hat uns wirklich alle schlimm getroffen. Aber es gibt viele Entwicklungen in der Gesellschaft, auch in der Umwelt, die müssen wir weiterhin ernster nehmen. Die werden uns nachhaltiger und intensiver treffen, als es Corona jemals tun wird. Und da sollten wir mehr noch dranbleiben.
Also meinst du jetzt Klimawandel und wie das voranschreitet? Und
genau, zum Beispiel. Das ist eines der zentralen Themen, glaube ich, die uns beschäftigen müssen.
Aber hast du eigentlich jetzt nochmal auf Corona bezogen, bei vielen hieß es ja, die Natur hätte sich so erholt auch jetzt. Es war kaum Flugverkehr, es waren mehr Bienen. Es gab erste, ich weiß nicht, ob es da Studien zu gab, aber es hieß immer, die Natur hätte sich so erholt jetzt.
Also ich glaube tatsächlich, dass sich etwas, dass das Leben insgesamt etwas beruhigt hat. Und ich hoffe, dass da auch die Erkenntnis bei vielen Menschen gewachsen ist, dass es eben nicht nur das Größer, Schneller, Weiter sein muss, sondern dass es auch, dass die Bedürfnisse nicht unendlich sein müssen, sondern dass die wahre Befriedigung auch aus wirklichen Glücksgefühlen kommt. Ja? Und dass es nicht immer mehr sein wird. Und ich hoffe, dass das uns weiterhin verfolgen wird, dass diese Erkenntnis uns zeigt, auch langsamer mit umzugehen. Direkt, dass man jetzt sagen kann, in dem Jahr haben wir mehr Insekten oder es ist vielleicht ein bisschen leiser gewesen.
Leiser auch bei uns in den sozialen Kontakten, in allem eigentlich.
Ja, natürlich. Ja. Aber das, auch da, finde ich, kann man einige positive Aspekte herausnehmen, auch privat für sich.
Mhm. Was ist so das Positivste, was du für dich mit rausnimmst?
Aus unserer Tätigkeit als Winzer, wir waren immer mehr aufgefordert, überall hin zu fahren und auch zu fliegen, um zu präsentieren und mit einer persönlichen Präsenz zu zeigen, wo unsere Weine, dass wir sie vor Ort auch mit einer persönlichen Präsenz verbunden haben. Das muss nicht sein. Das haben wir auch für uns gesagt. Wir werden das ganz stark auch wieder eingedampft lassen und nicht wegen auf jeder Messe oder wegen jeder kleinen Präsentation überall hinfliegen. Das ist wirklich nicht notwendig. Die digitalen Kanäle machen es anders, geben uns andere Möglichkeiten und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Selbstverständnis im Bereich der Vermarktung kann auch mit weniger Reisetätigkeiten versehen werden.
Kreativ durch die Krise, hast du noch einen Ratschlag, wie das anderen auch gelingen kann? Was ist dein Credo, dein Ratschlag?
Respekt einer Krise gegenüber zeigen, aber keine Angst. Das ist wichtig. Und auch keine Hörigkeit allgemeingültigen Gesetzen und Regeln gegenüber, sondern sie für den privaten Kreis auch so auslegen, dass man Grundbedürfnisse der Menschen, auch der Familie, beherzigt und dabei nicht Entwicklungen von Menschen, vor allem von jungen Menschen, so stark schädigt, dass wir uns dann später Sorgen machen müssen.
Wie meinst du das jetzt mit Entwicklung von jungen Menschen?
Ich spreche von der Bildung von den Kindern, ich spreche von den Unis, die alle nur online tätig sind. Natürlich haben wir hier mit jungen Erwachsenen zu tun, aber dazu gehört auch die soziale Bindung innerhalb des Studiums. Das kann man nicht nur online machen. Dann werden wir irgendwann mal zu individuellen Idioten erzogen. Wir brauchen auch die Gemeinsamkeit. Und natürlich können wir sie mit Abstand genießen.
Ja. Aber nicht auf Dauer. Auf Dauer kann man das ja auch nicht, man kann auch keine Weinprobe dauerhaft im Internet veranstalten.
Ja,
einfach vorm Schirm sitzt und eine Zoom-Konferenz machst.
Das geht auch nicht. Wir haben das ein paar Mal gemacht. Ja. Da fehlt natürlich die Bindung und es geht vieles. Es geht für eine gewisse Zeit. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns die ganze Sache noch sehr lange verfolgen wird.
Ja, habe ich auch. Weil das soziale Miteinander, das ist nicht zu unterschätzen.
Das brauchen wir. Und so wie wir hier gegenüber sitzen, das lässt sich nicht per Skype gestalten, so eine Diskussion.
Also wenn wir positiv rausgehen wollen, machen wir uns vielleicht einfach nochmal ein Fläschchen auf hier.
So ist es, ja.
Aber so als positiver Ausblick, ich glaube, ja. Es wird vorbeigehen und vielleicht werden wir auch was gelernt haben. Ich danke dir.
Ein Schlückchen für dich. Vince Scheurebe, zum Wohl.
Zum Wohl. Danke dir für das Gespräch.
Na klar, immer wieder gern.
Was riechen wir da jetzt?
Merkst du diese Flint-Aromen? Diese würzigen Untertöne?
Wow.
Ja, das ist der Stettiner Stein. Das ist die Geologie. Haben wir heute angeschaut, die Steine und wie die Steine auch gerochen haben.
Das war mein erster Podcast mit Ludwig Knoll, Winzer und Visionär aus Würzburg. Er macht einzigartige Weine. Weine, die man einfach genießen kann oder darüber philosophieren. In jedem Fall machen sie richtig glücklich. Alle Infos zu seinen Weinen findet ihr im Netz unter weingut-am-stein.de. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder eine Rezension auf Spotify. Auch Anregungen und Ideen finde ich toll. Welche Fragen treiben euch um in der Krise? Welche Interviewpartner soll ich mal einladen? Welche kreativen Ideen habt ihr? Nur her damit. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Infos zu mir und meinen Projekten findet ihr unter storymacherin.de.